Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Mir wurden schon vorab viele Stichworte zu Themen genannt, aber bevor wir loslegen, hat Herr Mayer noch etwas Aktives.
Ja, ich darf die Gelegenheit nutzen, im Namen der gesamten Bundesregierung, der deutschen Basketballnationalmannschaft noch einmal herzlich zum Gewinn der Europameisterschaft zu gratulieren. Der Bundeskanzler hat das gestern bereits in den sozialen Netzwerken getan. Der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung gratulieren der Nationalmannschaft und dem gesamten Trainerstab zu diesem sensationellen Erfolg in einem unglaublich spannenden Finale gegen die Türkei. Ich weiß zumindest von einigen Kabinettsmitgliedern, dass sie auch sehr intensiv diese Partie gestern verfolgt haben. Das geschlossene Auftreten des Teams und der unbedingte Wille zum Erfolg waren ausschlaggebend. Und für diese fantastische Leistung. Unser Land ist stolz auf diese Mannschaft. Das Team hat während des Turniers auch für ihren erkrankten Trainer Alex Mumbrou gespielt, den ich von dieser Stelle nochmal baldige Genesung wünsche, dass er wirklich komplett wieder auch zu Kräften kommt. Unsere Anerkennung in diesem Zusammenhang gebührt auch dem starken Team aus der Türkei für ein spannendes Finale, für eine starke Leistung, aber auch, dass sie am Ende ein sportlicher und fairer Verlierer waren. Exzellenz und Teamgeist, das sind, glaube ich, zwei Dinge, die diese Nationalmannschaft ausgezeichnet haben. Und das kann vielleicht ja auch ein Stück weit Vorbild sein für andere Aufgaben, die vor unserem Land liegen.
Gibt es dazu Fragen, Herr Rinke?
Herr Mayer, das war wie eine Steilvorlage. Ich wollte nämlich auch fragen, ob das von Ihnen betonte geschlossene Auftreten und der unbedingte Wille zum Erfolg denn auch für diese Bundesregierung Vorbild ist.
Auf jeden Fall hat diese deutsche Nationalmannschaft, die ja wirklich mit dem Weltmeistertitel und dem Europameistertitel nun auch wirklich eine der ganz großen Sportmannschaften überhaupt in der deutschen Sportgeschichte ist, natürlich ein Riesenvorbild geliefert. Und ich bin sicher, auch die Bundesregierung hat ganz genau hingeschaut.
Dann der Kollege, ich hoffe, ich treffe das richtige Mikro, genau.
Güler für die Taz, Dankeschön. Ist denn in dem Zusammenhang Dennis Schröder auch ein Vorbild für Bundeskanzler Friedrich Merz?
Selbstverständlich. Dennis Schröder hat diese Mannschaft angeführt, hat das herausragend gemacht, war immer da, wenn es drauf ankam. Crunch-Time ist Schröder-Time, hieß es gestern. Insofern klares Vorbild.
Herr Jessen?
Direkt anknüpfend an diese Frage, im Verlauf des Turniers gab es ja rassistische Vorwürfe, vor allem gegen Dennis Schröder. Was bedeutet dieser Sieg, den er ja, wie Sie auch sagten, angeführt hat, für den Umgang mit Menschen, die sich als Fans behaupten, aber tatsächlich sich rassistisch artikulieren?
Ja, ich glaube, es völlig klar ist, dass jegliche Form von Rassismus völlig inakzeptabel ist. Das gilt in jedem Kontext und natürlich auch in diesem. Dennis Schröder ist ein herausragender Botschafter, auch für unser Land. Er hat auch bei den Olympischen Spielen die deutsche Fahne getragen. Und insofern kann ich von dieser Stelle auch nochmal ganz klar die Unterstützung und die Glückwünsche an die gesamte Mannschaft, aber insbesondere auch an Dennis Schröder als herausragende Figur hier nochmal mitgeben.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ich sage mal ein paar Stichworte. Es wurden mir schon relativ viele Themen vorab genannt. Unter anderem am häufigsten genannt das Thema Abschiebung nach Afghanistan. Damit werden wir gleich anfangen. Ich habe aber als Stichworte auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, Steuern, Syrien, russische Drohnen über Rumänien, soziale Netzwerke und Ukraine und auch noch mehr. Wir fangen an mit dem Thema Afghanistan. Dazu hat unter anderem Frau Neuhaus eine Frage.
Ja, Christina Neuhaus vom EPD, danke schön. Herr Dorund hat ja gesagt, es solle bald auch Gespräche in Kabul geben zu diesem Thema. Herr Harmsen, können Sie da schon genaueres sagen, wann und wer genau? Und wieso halten Sie das für notwendig, obwohl ja der Bundesaußenminister der Meinung ist, das sei nicht erforderlich, das außerhalb von Katar zu machen? Danke.
Also wir bereiten gerade weitere Gespräche vor. Es hat ein Gespräch in Doha Anfang September gegeben und genauere Pläne kann ich Ihnen jetzt momentan noch nicht mitteilen. Das ist in Vorbereitung und im Übrigen sehe ich da momentan keinen Dissens zwischen Innen- und Außenminister. Wir sind auch mit den Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amts im Gespräch und werden uns zu weiteren Gesprächen dann äußern, wenn wir was mitzuteilen haben.
Nachfrage?
Wenn es dann zu diesen Gesprächen kommt, geht es da ausschließlich nach jetzigem Stand um das Thema Abschiebung oder womöglich auch um die Lage der Afghanen und Afghanen mit Aufnahmezusage für Deutschland, insbesondere die, die aus Pakistan abgeschoben wurden?
Also wir haben das ja in den letzten Wochen mehrfach betont, dass wir auch mit den Afghaninnen und Afghanen, die sich in einem Aufnahmeprogramm befinden und nach Afghanistan aus Pakistan abgeschoben worden sind, vor Ort in Kontakt sind. Die Gespräche, über die wir am Wochenende in den Medien gelesen haben und zu denen sich Herr Dobrindt gestern geäußert hat, die betreffen das Thema Abschiebung.
Frau Romanić.
Ja, ich habe eine Frage ein bisschen umgekehrt, weil Sie ja berichtet haben über die Fortschritte bei der Rückführung. Könnten Sie auch kurz noch über die Fortschritte, was das Thema Aufnahme der Afghaninnen, die die Zusagen haben von der Bundesregierung. Wie sieht das die Lage jetzt aus und wann kommen die nächsten Menschen?
Also wir sind weiterhin in dem Prozess und dabei das zu prüfen, was wir hier auch schon mehrfach dargelegt haben. Also die Frage, ob eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage besteht. Es laufen Visaverfahren, es laufen Sicherheitsprüfungen das machen wir mit allen Personen, die sich in Pakistan befinden. Und einen Zwischenstand kann ich Ihnen da momentan nicht mitteilen.
Herr Rinke.
Auch dazu, Herr Hinterseher, ich hätte ganz gerne von Ihnen auch eine Beurteilung dieser Gespräche, die in Kabul stattfinden sollen. Ist das der erste Schritt zu einer möglichen Anerkennung? Und was ist eigentlich das, was die afghanische Regierung im Gegenzug fordert dafür, dass sie kooperieren, entweder bei Zurückführung oder bei der Hilfe, die Leute, die von Pakistan nach Afghanistan geschickt wurden, aber möglicherweise Anrecht haben, nach Deutschland zu kommen, doch wieder gehen zu lassen?
Ja, ich glaube, wir haben uns hier in der Vergangenheit öfters dazu geäußert. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich zu einzelnen Gesprächen, Inhalten, Themen, vertraulich geführter Gespräche auf dieser technischen Ebene keine weiteren Details nennen kann. Ich habe ansonsten den Ausführungen des BMI-Sprechers hier nichts hinzuzufügen für den Moment.
Vielleicht darf ich noch mal sagen, dass sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gestern dazu geäußert hat und dabei ganz klar gemacht hat, dass bei diesen Gesprächen nicht über irgendwelche Gegenleistungen in Anführungszeichen gesprochen wird. Afghanistan hat wie andere Staaten auch internationale Verpflichtungen, eigene Staatsbürger zurückzunehmen. Und das ist die Grundlage, auf der wir da sprechen.
Darf ich noch mal nachfragen? Trotzdem noch mal, Herr Hinterseher. Sind direkte Gespräche in Kabul nicht trotzdem eine Vorstufe zu einer möglichen Anerkennung?
Wie gesagt, die Gespräche, die jetzt in Doha geführt wurden, sind auf technischer Ebene und ich glaube, ansonsten können Sie auch den Äußerungen des Ministers die Haltung des Auswärtigen Amts entnehmen.
Herr Kubina.
Mario Kubina von der ARD. Herr Harmsen, Herr Hinterseher, ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, ob das bestätigt ist, dass tatsächlich Gespräche auf technischer Ebene, also unterhalb Staatssekretärsebene in Kabul demnächst stattfinden sollen. Und das Zweite, es ist ja auch von Linienflügen die Rede, die ergänzend zu den bisherigen Charterflügen organisiert werden sollen. Ob Sie uns dazu vielleicht auch was sagen können, auch wie das abgewickelt werden sollte, da bräuchte es Polizeibegleitung und dergleichen mehr.
Also vielleicht mit Ihrer zweiten Frage beginnend. Minister Dobrindt hat gestern gesagt, dass das Ziel dieser Gespräche am Ende sein soll, einen regulären und regelmäßigen Rückführungsmechanismus zu etablieren. Dabei wird es auch darum gehen, dass man solche Rückführungen auch über Linienflüge durchführen kann. Alle weiteren Details sind jetzt Gegenstand dieser Gespräche und da kann ich noch nichts zu sagen. Und zu Ihrer ersten Frage, wir bereiten weitere Gespräche auf dieser Ebene der technischen Kontakte vor. Und auch dazu kann ich zu weiteren Details noch nicht mich äußern. Ich verweise aber noch mal auf das Pressestatement, was Herr Dobrindt gestern gegeben hat.
Herr Jessen? Achso,
ja.
War noch eine Moment.
Pardon.
Ja. Es gibt noch eine Nachfrage. Moment.
Frage an Herrn Hinterseher, weil es da bisher widersprüchliche Kommunikation Ihrer Häuser gibt, ob die anstehenden Gespräche nun in Kabul oder nicht stattfinden werden. was die Einschätzung des Auswärtigen Amts ist. Unterstützen Sie das? Sehen Sie das auch als Ziel der Bundesregierung an, dass mit Taliban-Vertretern vor Ort in Kabul zu sprechen ist?
Vielleicht lassen Sie mich noch mal ein bisschen weiter ausholen, damit klar ist, warum wir auf technischer Ebene Gespräche führen, um eben die afghanische de facto Regierung nicht aufzuwerten. Ich habe darauf hingewiesen, dass die jetzt kolportierten Gespräche in Doha stattgefunden hatten. Und darüber hinaus habe ich Ihnen keine Ankündigung zu machen. Ich hatte ja schon gesagt oder ausgeführt, dass wir zu einzelnen Gesprächen, Terminen oder Teilnehmenden uns hier nicht weiter äußern würden.
Jetzt Herr Jessen.
Ja, Grundlage des Verfahrens ist ja eine Passage aus dem Koalitionsvertrag. Wenn ich zitieren darf, nach Afghanistan, Syrien werden wir abschieben, beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Welche Gruppe folgt nach dem Beginn? Denn der Begriff Beginn bedeutet ja, dass es zusätzlich eine Ausweitung geben wird.
Also auch dazu hat sich Herr Dobrindt gestern geäußert. Natürlich geht es zunächst um Straftäter und Gefährder. Ob oder inwieweit dann das weitergeht mit anderen Personengruppen, dazu kann ich momentan noch nichts verkünden und auch noch keine Ankündigung machen. Entsprechende Gespräche laufen ja noch.
Ja, könnten Sie vielleicht sagen, ohne Namen zu nennen, wer von deutscher Seite auf welcher Ebene der Hierarchie diese technischen Gespräche führt?
Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMI.
Ja, auf welcher Hierarchieebene? Das war ja die Frage.
Arbeitsebene.
Herr Güler.
Warum möchte denn die Bundesregierung jenseits dieser technischen Verhandlungen nicht mit den Taliban verhandeln, Gespräche führen? Können Sie das vielleicht mal erläutern, Herr Mayer?
Ja, auch vielleicht grundsätzlich, damit das nicht unausgesprochen stehen bleibt. Es handelt sich ja in der Tat um technische Kontakte, die diesem Ziel dienen, was gerade die Kollegen auch beschrieben hat. Und ich will nochmal explizit auch sagen, dass damit nicht einhergeht oder dass wir damit in keinster Weise die derzeit de facto Regierung in Afghanistan als politisch rechtmäßige Regierung anerkennen. Das tun wir nicht. Es ist in der Vergangenheit ebenfalls schon so gewesen, dass wir auf technischer Ebene regelmäßig da mit Vertretern im Austausch waren. Wir stehen da übrigens auch nicht alleine da, sondern sehen es wie die meisten Länder weltweit, dass die de facto Regierung der Taliban politisch nicht als rechtmäßige Regierung Afghanistans anzuerkennen ist. Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Afghanistans bleiben eine der zentralen Voraussetzungen für eine mögliche Reintegration Afghanistans in die internationale Staatengemeinschaft. Und so haben wir uns in der Vergangenheit geäußert und da ändern auch die neuerlichen Gespräche nichts dran.
Ja, meine Frage war, warum die Bundesregierung nicht mit den Taliban insgesamt verhandeln will und warum sie es in dieser Frage dann aber für vertretbar hält.
Ich glaube, da waren meine Antwort gerade schon ein paar Anhaltspunkte drin. Wie gesagt, es handelt sich hier einzig und allein um einen Austausch auf technischer Ebene, die dem Ziel dient, der auch im Koalitionsvertrag festgehalten ist, Rückführung insbesondere von Straftätern etc. zu erleichtern. Wie gesagt, darüber hinaus keine weiteren Ergänzungen oder Angaben.
Herr Wurzel.
Danke. Die Rede war jetzt wieder sehr häufig vom Begriff der technischen Gespräche. Mich interessiert, was definiert technische Gespräche? Was ist der Unterschied zu etwas anderem, zu diplomatischen Gesprächen? Könnten Sie das mal erklären? Geht es um Hierarchie? Geht es darum, dass man sich an neutralen Orten trifft? Geht es darum, dass da keine Flaggen auf dem Tisch stehen? Oder was heißt das, technisches Gespräch?
Technische Ebene heißt in diesem Zusammenhang unterhalb der politischen Ebene. Und nur um vielleicht nochmal auch darauf zurückzukommen, um da keine Dichotomie aufzumachen. Sie wissen ja, wir haben das Verbindungsbüro in Katar. Vereinzelt finden aber auch vom Verbindungsbüro in Katar Dienstreisen nach Kabul statt. Also da gibt es im Prinzip keine Dichotomie.
Herr Jessen?
Ja, der Begriff reguläre und regelmäßige Rückführung macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man eine Vorstellung vom Volumen, vom zahlenmäßigen Volumen solcher angestrebter, regelmäßiger Rückführungen hat. Können Sie uns da einen Anhaltspunkt geben? Bewegen wir uns da im dreistelligen Bereich, im unteren, mittleren, oberen, im vierstelligen pro Jahr wegen mir? Oder was ist Ihre Messgröße?
Also ich habe da jetzt keine Zahlen, die ich Ihnen präsentieren kann. Wir haben in Deutschland ungefähr 450.000 Afghaninnen und Afghanen, die laut Ausländerzentralregister hier aufhältig sind. Davon sind ungefähr 11.000 ausreisepflichtig. Die Zahl der Personen darunter, die Straftäter oder Gefährder sind, das wissen Sie, können wir Ihnen nicht nennen. Das sind Zahlen, die die Länder vorhalten. Aber Fakt ist ja, dass es einen klaren Auftrag gibt, auch aus den Ländern, dass man insbesondere Straftäter und Gefährder nach Afghanistan zurückführt. Und die Menge der Personen, auch wenn ich sie jetzt hier nicht konkret beziffern kann, ist so, dass sich diese Gespräche natürlich lohnen und diese Gespräche auch erforderlich sind, dass diese Abschiebung, von denen es ja zwei gab, im letzten Jahr einen und in diesem Jahr einen Flug, dass man das deutlich regelmäßiger macht und damit auch mehr Personen nach Afghanistan zurückführen kann.
Ja, danke. Die Zahl 11.000, wenn man die als ausreisepflichtig, wie Sie sagten, definiert, möchte der Bundesinnenminister diese Zahl möglichst oder diese Ausreise möglichst noch im Verlauf dieser Legislaturperiode realisieren? Das würde ja etwa bedeuten 4.000 pro Jahr. Das ist dann ja ein Anhaltspunkt.
Naja, also nochmal, die Ausreisepflichtigen sind ja nicht gleichzusetzen mit Straftätern und Gefährdern. Das habe ich eben auch deutlich gemacht. Und im Übrigen ist der Vollzug des Aufenthaltsrechts und damit auch die Frage, wer zurückgeführt wird und wer nicht, eine Frage, die die Länder beantworten müssen. Wir schaffen dafür die Grundlage mit den Gesprächen, die jetzt stattfinden.
Ich habe jetzt noch mal Herr Güler zu dem Thema. Dann würde ich gerne das Thema wechseln, weil die Liste ist, wie gesagt, lang. Herr Güler.
Ja, nochmal eine Frage an Herrn Mayer. Wie erklären Sie sich denn die Bereitschaft der Taliban, an den Gesprächen teilzunehmen?
Also meine Neigung, da jetzt zu spekulieren und jetzt für die Vertreter der Taliban zu sprechen, die ist sehr gering.
Was könnten die denn für ein Interesse daran haben, an den Gesprächen teilzunehmen?
Wie gesagt, da spekuliere ich jetzt nicht. Wir haben ein klares Ziel vereinbart, auch im Koalitionsvertrag. Und das heißt, dann auch Rückführungen wieder aufzunehmen. Daran arbeiten wir auf technischer Ebene. That's it.
Dann wechseln wir, war das jetzt noch dazu? Nein. Dann wechseln wir das Thema. Herr Kehrer hat eine Frage zu einem anderen Thema.
Ich fange an mit den Ergebnissen von den Kommunalwahlen gestern in NRW. Die CDU-CSU ist am ersten Platz gekommen, aber die AfD hat auch deutlich zugelegt. Und bisher hat der Bundeskanzler und die Bundesregierung immer gesagt, dass sie wollen die AfD wegregieren, indem sie mit Themen beschäftigen. Hat die Bundesregierung oder der Bundeskanzler Sorgen darüber, dass dieser Kurs nicht gelingt?
Also ich würde die Bewertung der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen einerseits natürlich Ihnen überlassen, da habe ich auch schon eine Menge gelesen, aber insbesondere auch den politischen Parteien überlassen. Ich habe in einigen Kommentaren gelesen, dass das Ergebnis eher als Stabilisierung der Bundesregierung wahrzunehmen ist. Andere sehen das anders. Wie gesagt, das überlasse ich Ihnen. Wo ich den Fokus noch mal gerne lenken würde, ist, und das haben ja Nachwahlbefragungen und der Kommunalwahl auch ergeben, was die wichtigsten Themen bei dieser Wahl waren. Und da stand an erster Stelle die Wirtschaftspolitik und die Sorge um Arbeitsplätze und an zweiter Stelle die Migrationspolitik. Und wenn man sich anschaut, welche Schwerpunkte die Bundesregierung seit Beginn ihre Amtszeit setzt, dann sieht man da, dass es genau um diese beiden Themen natürlich sehr stark geht. Im Bereich der Migrationspolitik haben wir eine Wende eingeleitet, die auch dazu geführt hat, dass Asylzahlen deutlich sinken. Im Bereich der Wirtschaftspolitik haben wir weitreichende Beschlüsse gefasst, die aber natürlich jetzt zunächst wirken müssen. Ja, wir sehen ebenfalls die wirtschaftliche Lage und das Nullwachstum in den vergangenen Jahren mit großer Sorge, haben deshalb wirklich auch Milliarden in die Hand genommen, einerseits Energiepreise zu senken, stärker zu investieren ins Land, aber auch mit der vielleicht größten Unternehmenssteuerreform der letzten 20 Jahre jetzt auch dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze in diesem Land sicher bleiben. Und insofern glaube ich, dass wir da, was die Schwerpunktsetzung angeht, kann man, glaube ich, ein bisschen was daraus ableiten.
Herr Rusch.
Vielleicht mal zur Nachfrage. Inwiefern sehen Sie in dem Ergebnis der Kommunalwahlen eine Verbindung zur Bundespolitik?
Ich sehe für den Alltag der Bundesregierung zunächst keine größeren Auswirkungen. Wie gesagt, die politische Ableitung würde ich insbesondere dem journalistischen Raum überlassen. Auch die politischen Parteien werden sich äußern. Das würden wir als Bundesregierung nicht kommentieren.
Und auch umgekehrt in die andere Richtung? Also wie sehr hat die Bundespolitik das Ergebnis beeinflusst?
Auch da möchte ich nicht spekulieren. Wie gesagt, ich möchte noch mal auf die inhaltlichen Schwerpunkte hinweisen. Und da schauen wir natürlich ganz genau hin, weil wir natürlich sehr genau wissen wollen, was treibt die Menschen in unserem Land um. Das, was wir auch mit dem Bundestagswahlergebnis, aber auch ja schon einer länger anhaltenden Misstrauen gegenüber politischen Entscheidungen in den vergangenen Jahren gesehen haben, das ist ja der Grund, warum diese Bundesregierung überhaupt erst ihre Arbeit aufgenommen hat, warum sie auch zusammengekommen ist und gesagt hat, wir wollen Verantwortung in diesen sehr, sehr schwierigen Zeiten übernehmen. Deshalb hat sie sich auf den Weg gemacht, die Bereiche habe ich genannt. Und daran werden wir mit vollem Fokus, mit voller Konzentration eben auch weiterarbeiten, insbesondere daran, wirtschaftlich einen Turnaround hinzubekommen, damit Arbeitsplätze in diesem Land sicher sein können.
Dann wechseln wir das Thema. Von mehreren genannt wurde mir auch der Besuch des polnischen Präsidenten. Ich glaube, das hatte ich vorhin unterschlagen. Herr Lehmann.
Herr Mayer, ich wollte fragen, weil eigentlich wirklich, ich bin schon lange in Berlin, aber habe ich noch nie erlebt, dass beim Antrittsbesuch, seinem wichtigen Besuch, es gibt gar keinen Pressetermin. Und ich wollte fragen, wieso?
Ja, also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja insbesondere ein Antrittsbesuch des Präsidenten beim Bundespräsidenten und in diesem Zuge findet auch ein Gespräch statt und wenn ich richtig informiert bin, gibt es auch im Zuge des Gesprächs mit dem Bundespräsidenten auch eine Pressebegegnung. Das sind zumindest meine Informationen.
Das genau, also zumindest was heute steht, es gibt nur ein Foto-Op und das war's. Aber meine andere Frage, Polen ist ein wichtiger Nachbarland, NATO-Partner, EU-Partner. Polen wurde vor ein paar Tagen einfach mit Drohnen ziemlich hart provoziert. Ich wollte ganz einfach fragen, was sagt das über deutsch-polnische Beziehungen, dass bei so einem Besuch es gibt keine Begegnung. Das bedeutet für mich persönlich, dass es gibt, ich glaube, viele Differenzen, die wollen beide Seiten vielleicht nicht öffentlich machen.
Ich sehe insbesondere seit Beginn dieser Regierung, der Regierung von Friedrich Merz, einen sehr, sehr engen Austausch auch mit der polnischen Regierung und mit Polen insgesamt. Es war dem Bundeskanzler auch sehr wichtig, schon sehr früh seinen Antrittsbesuch auch in Polen zu machen. Es gibt seitdem ganz unterschiedliche Formate, in denen wir sehr, sehr stark zusammenarbeiten. Wir haben uns insbesondere nach den wirklich völlig inakzeptablen Verletzungen des polnischen Luftraums durch diese Drohnen unmissverständlich geäußert, auch nicht nur unsere politische Unterstützung ausgedrückt, sondern ja auch konkrete Konsequenzen gezogen, zum Beispiel was das Air Policing angeht. Das heißt, die deutsch-polnischen Beziehungen sind für uns eine ganz, ganz hohe Priorität. Ich glaube, das wird auch bei diesem Treffen nochmal sehr, sehr deutlich werden und auch unterstrichen werden. Wie gesagt, für uns deutsch-polnische Beziehungen sind wirklich zentral und auch zentraler Eckpfeiler unserer gesamten Außenpolitik.
Frau Romanitsch.
Ja, Sie haben das ja angesprochen. Der polnische Präsident ist ja auch der oberste Befehlshaber der polnischen Streitkräfte. In diesem Kontext, was Sie erzählen, ist das dann umso bedeutender, dass es keine Pressebegegnung gibt. Vielleicht gab es ja Terminschwierigkeiten, aber haben Sie einen Termin dem polnischen Präsidenten angeboten, einen Pressetermin?
Also wie gesagt, der direkte Austausch mit Präsident Nawrocki ist für uns sehr, sehr wichtig. Es gibt verschiedene Gesprächskanäle auch mit der polnischen Regierung. Wie gesagt, ganz unterschiedliche Formate, gemeinsamere Reisen, aber eben auch eine enge Abstimmung in eigentlich allen wichtigen politischen Fragen. Und ich glaube, dass dieser Besuch das nochmal unterstreichen wird.
Nachfrage?
Das verstehe ich, aber wie gedenken Sie da jetzt, die Presse nachhinein darüber zu informieren, was bei diesen Gesprächen rauskommt? Und das auch im Kontext der zu erwarten, zumindest ist das die Erwartung, über die die Presse schon berichtet hat, die Reparationsforderungen Polens. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung, Herr Abraham, hat gerade nochmal betont, dass dieses Thema abgeschlossen sei. Allerdings hat er auch Sicherheitsgarantien gegenüber Polen ins Spiel gebracht. Ist das die Position der Bundesregierung? Ist das ein Angebot für Polen?
Ich kann auf jeden Fall nochmal unterstreichen, dass gerade mit Blick auf die aktuelle Situation es wirklich von größter Bedeutung ist, dass Polen und Deutschland als engste Nachbarn auch in Fragen der Sicherheitspolitik ganz eng zusammenarbeiten. Jüngst etwa durch den deutschen Beitrag zu Eastern Sentry, habe ich gerade schon erwähnt. Polnische Sicherheit ist auch deutsche Sicherheit. Das haben wir immer sehr, sehr klar unterstrichen und werden es auch in diesem Fall tun. Und Russland ist für beide Staaten sicherlich die größte Bedrohung für die jeweilige Sicherheit. Jede Stärkung der Sicherheit Polens ist damit auch eine Stärkung der Sicherheit Deutschlands. So begreifen wir das und so treffen wir auch Entscheidungen. Und deswegen setzt sich die Bundesregierung für eine Vertiefung der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit mit Polen ein. Was die Reparationsfrage angeht, hat Herr Cornelius, glaube ich, auch in der letzten Woche hier bereits zur Stellung genommen. Da hat sich unsere Position nicht verändert.
Ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste. Jetzt ist Herr Rinke erst mal dran.
Ja, danke. Schließt da nahtlos an. Deutschland hat ja mit Großbritannien einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet, der auch Beistandsklauseln noch mal bekräftigt, obwohl ja beide NATO-Partner sind. Plant die Bundesregierung auch mit Polen einen solchen Freundschaftsvertrag? Und wenn nein, warum nicht?
Wäre mir jetzt jedenfalls nicht bekannt, dass ein solchartiger Plan besteht. Das muss allerdings nichts heißen. Ich will aber noch mal betonen, dass unabhängig jetzt von der Frage eines Freundschaftsvertrags die Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland ja wirklich in allen wesentlichen politischen Bereichen sehr, sehr eng ist, der Austausch auch sehr, sehr eng ist und das sicher auch in Zukunft so bleiben wird.
Könnten Sie vielleicht noch mal nachfragen und was nachliefern, ob es entsprechende Planungen gibt?
Das kann ich gern tun, ja.
Frau Schmidt-Roschmann, an diesem Mikro, stimmt das? Nein, 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 das?
Ja, Schmidt-Roschmann von der dpa. Können Sie mich hören? Ich habe jetzt noch nicht genau verstanden, ob das die tatsächliche Position der Bundesregierung ist, dass Sicherheitsgarantien statt Reparationen, wenn ich es mal auf die Formel bringen darf.
Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Es wurde ja von der Kollegin danach gefragt, ja, ob das die Position der Bundesregierung ist, dass Sicherheitsgarantien angeboten werden statt der Reparationen.
Ich habe die Position der Bundesregierung gerade dargestellt.
Ich habe es noch nicht verstanden. Können Sie vielleicht noch mal sagen, ob das tatsächlich so angepeilt ist? Und vielleicht könnten Sie auch noch mal konkretisieren, welche Themen morgen eigentlich die Top-Themen sind?
Also ich habe sowohl zur Frage, was unsere politischen Schwerpunkte sind und wie wir auch unser Verhältnis zu Polen sehen, gerade eine klare Antwort gegeben, als auch zur Frage Reparation.
Ich kann vielleicht ergänzen.
Ja,
gerne.
Ich könnte eine Sache ergänzen. Also ich meine, dieses Jungteam, so wie es jetzt in den Nachrichten zu lesen ist, in dem Interview, das ja der Koordinator für die deutsch-polnischen Beziehungen geführt hat, gab es so nicht. Also das steht nebeneinander, nämlich die Wichtigkeit, wie vom stellvertretenden Regierungssprecher gerade ausgeführt, der Sicherheitszusammenarbeit, aber dann auch die Frage der abgeschlossenen Frage der Reparationsforderung.
Herr Lehmann nochmal.
Ja, ich wollte noch wegen der Termin nachfragen, weil Herr Mayer, Sie organisieren viel Pressetermine im Kanzleramt vor. Aber die Sache ist, wer wollte oder wer wollte nicht, dass dieses Pressetermin in Berlin stattfindet?
Wie gesagt, für uns steht bei diesem Termin ganz klar im Fokus nochmal die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen, ja, insbesondere in wirtschaftspolitischen Fragen, in sicherheitspolitischen Fragen. Darauf fokussieren wir uns.
Ich habe jetzt noch zu dem Thema Frau Romanić nochmal und Herrn Güler. Erst Frau Romanić.
Ich würde Sie gerne, Herr Mayer, nochmal um eine klare Antwort bitten. Haben Sie dem polnischen Präsidenten einen Termin im Bundeskanzleramt angeboten, einen Pressetermin? Und wie gedenken Sie jetzt über dieses Treffen und die Gespräche zu informieren, die Presse zu informieren, nachhinein?
Ja, also das weiß ich so konkret nicht. Wir würden aber sicherlich zu internen Gesprächen hier auch keine Auskunft geben.
Und Herr Güler.
Ich würde gerne auch nochmal die Frage von den Kolleginnen aufgreifen. Ist es denn jetzt so, dass die Frage mit den Sicherheitsgarantien als Verhandlungsmasse seitens der Bundesregierung mit angeboten wurde, um die Frage der Reparationszahlungen, die ja von der polnischen Regierung nach wie vor gestellt wird und die dort als nicht abgeschlossen betrachtet wird, also werden jetzt Sicherheitsgarantien von der Seite der Bundesrepublik als Verhandlungsmasse in diese Verhandlungen mit eingeworfen?
verstehe den Versuch, aber ich würde gern trotzdem noch mal dabei bleiben, was wir gerade gesagt haben, beide Bereiche auch ein Stück weit voneinander trennen. Unsere politische Haltung in der Freundschaft zu Polen ist völlig klar, auch unsere Unterstützung, wenn es darum angeht, dass wir polnische Sicherheit auch als deutsche Sicherheit begreifen und alles, was damit auch zusammenhängt, ein Stück weit trennen von der anderen Frage.
Dann würde ich gerne das Thema wechseln. Allerdings habe ich auf meiner Liste noch die Stichworte Ukraine und russische Drohnen über Rumänien, die zumindest themenverwandt sind. Herr Rinke, wollen Sie vielleicht mal anfangen?
Ja, danke. Fange ich gerne an. Ich hätte ganz gerne nach dem Überflug einer russischen Drohne über Rumänien und dem einstündigen Flug vor dem Abschuss gewusst, was die Konsequenzen für die Bundesregierung sind. Können Sie bitte noch mal sagen, entweder Herr Mayer oder Herr Müller, ob das jetzt direkte, konkrete Folgewirkungen hat, dass man den Schutz nicht nur in Polen, sondern möglicherweise auch in Rumänien verstärkt, dass die Einsatzregeln anders sind, dass man schneller abschießt, dass es eine Flugverbotszone über der Westukraine gibt oder Ähnliches.
Ja, vielleicht kann Herr Müller noch ergänzen, was die konkreten militärischen Fragen angeht. Ich würde gern politisch darauf noch mal sehr klar sagen, dass die Vorgänge, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, sehr, sehr ernst zu nehmen sind, sie uns aber auf der anderen Seite auch nicht völlig überraschen. Ja, wir haben immer wieder darauf hingewiesen und auch davor gewarnt, dass Russland und Wladimir Putin Europa und in dem Fall auch die NATO-Grenzen testen wird, dass er provozieren wird. Und völlig klar ist, dass wir sehr, sehr entschlossen und sehr, sehr klar darauf reagieren werden. Gleichzeitig kommt natürlich dazu, dass wir auch aus jedem dieser Vorfälle lernen werden, entsprechende Konsequenzen auch ziehen werden. Das war mir wichtig, am Anfang nochmal zu betonen. Herr Müller, vielleicht nochmal konkret.
Ich ergänze gerne, wir haben aktuell ein Kontingent Eurofighter in Rumänien von August 25 bis März 26 und diese Eurofighter wurden am Samstag auch eingesetzt, sprich es erfolgte ein Schutzflug, also ein Alarmstart und kam aber nicht zur Wirkung, sie haben aber zum Lagebild beigetragen. Ich möchte noch mal betonen, diese Vorfälle jetzt am Wochenende zeigen, dass die NATO-Luftverteidigung an der Ostflanke funktioniert. Wir haben gesehen, dass sowohl in Polen als auch in Rumänien NATO-Kräfte zur Stelle waren, da wo sie gebraucht wurden. Es gibt klare Einsatzregeln. In der NATO-Kommandostruktur wird festgelegt, wann welche Bedrohung wie abgewehrt wird. Und die Kräfte, die dort in der Alarmrotte stehen, unabhängig, ob sie bodengestützt, wie zum Beispiel die Patriot in Chefchaouen oder die Eurofighter in Lago oder die Eurofighter in Rumänien, haben eine minimale Bereitschaftszeit und sind sofort da, wenn man sie braucht. Und da gibt es keine Notwendigkeit zu diskutieren, ob man die Alarmbereitschaft weiter hochsetzt. Die ist schon, wie wir im NATO Integrated Air and Missile Defense System in Europa überall haben, auf ein Minimum, dass man schnellstmöglich reagieren kann. Die NATO hat am Freitag die jüngsten Vorfälle genutzt und konsequent die Eastern Sentry Initiative ausgerufen. NATO-Verbündete werden sich jetzt hier weiter einbringen. Sie wissen, das habe ich am Mittwoch, glaube ich, oder was am Freitag umfassend dargestellt, dass wir Enhanced Air Policing South, Enhanced Air Policing North, dass wir verschiedene Patriot-Beiträge in den letzten Jahren hatten. Also wir bringen uns seit Jahren mit erheblichen Beiträgen, mit Eurofighter zum Beispiel, jedes Jahr an der Ostflanke ein und werden uns natürlich auch bei Eastern Sentry beteiligen. Der Prüfprozess über alle Nationen läuft jetzt und damit sind auch schon umfassende Maßnahmen angelaufen und wirksam.
Nachfrage? Einmal ganz kurz nachfragen, Herr Müller, ist denn sind denn Eurofighter das richtige Mittel, um einzelne Drohnen abzuwehren oder schießt man da nicht mit Elefantenmunition auf?
Ich habe am Freitag, glaube ich, dargestellt, Drohne ist nicht gleich Drohne. Wir haben die kleine kamerabestückte Spionagedrohne, die wir in Deutschland jüngst aus den Spionage- und hybriden Bedrohungsszenarien kennen. Wir haben Drohnen von der Größe eines Luftfahrzeuges, die mit hunderten Kilogramm Sprengstoff bestückbar sind. Deswegen kann man diese Frage nicht pauschal beantworten. Aber ja, unsere Eurofighter sind für ihre Aufgabe Sicherheit im Luftraum für gewisse Ziele befähigt, diese abzuschießen. Ganz klar.
Herr Rusch. Ja, Erik Rusch, Herr Müller, jetzt auch nochmal eine Nachfrage dazu. Warum konnte denn die Drohne so lange sich über rumänischen Luftraum aufhalten? Und jetzt habe ich ja von Herrn Rinke erfahren, die wurde abgeschossen, das wusste ich noch nicht. Ist es tatsächlich so, dass sie am Ende abgeschossen worden ist?
Ich kann die Informationen, die am Wochenende seitens der rumänischen Behörden oder seitens der NATO rausgegeben wurden, hier nicht kommentieren. Das sind die Stellen, die Rumänen sprechen zu ihrer Luftraumverletzung, die NATO zu den Einsatzregeln und zu denen, was vor Ort wirklich geschehen ist. Ich kann nur für unsere Kräfte sprechen. Das heißt, ich kann hier weder bestätigen noch dementieren und werde deswegen auch nicht über Flugzeiten oder Haltedauer von Drohnen über rumänischen Staatsgebiet reden.
Herr Vollrath?
Ja, vielleicht etwas allgemeiner zum Thema Verteidigung auch an der Ostflanke. Kürzlich war in dem Magazin Loyal zu lesen, dass erfreulicherweise zumindest in einem embryonalen Stadium eine Kavallerie wieder in unseren Streitkräften aufgebaut wird, bei den Lüneburgern Aufklärern, insbesondere aufgrund der Erfahrung in Litauen und den dortigen Sümpfen, seien also Pferde sehr gut geeignet. Können Sie das irgendwie nochmal einordnen? Ist da schon was avisiert, in welcher Stärke, Zug, Kompanie? Und ist es auf Aufklärungseinheiten beschränkt oder gäbe es da auch Möglichkeiten, dass zum Beispiel wie in Polen oder in Frankreich auch gerade ausprobiert wird, das zur Abwehr von zum Beispiel Insurgenten zu benutzen?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Thema pferdegestützte Kavallerie seit Jahren nicht gehört, auch in jüngster Vergangenheit nicht, auch in Bezug zur Bundeswehr nicht, das überrascht mich. Wir haben in der Bundeswehr durchaus Vierbeiner, die uns unterstützen, zum Beispiel Tragtierwesen bei den Gebirgsjägern, die mit Mulis, also der Kreuzung zwischen Esel und Maultier, glaube ich, im Gebirge massiv, oder Maultier ist, glaube ich, die Kreuzung, ne, zwischen Esel und Pferd, die im Gebirge wirklich schwere Lasten über zig hunderte oder tausende Höhenmeter transportieren können. Aber eine Kavallerie fährt, ich mache mich schlau, aber ich habe es nicht gehört.
Wenn Sie da vielleicht was nachliefern könnten, das wäre nett. Ja, danke.
Wenn ich was nachzuliefern habe, dann liefere ich nach.
Herr Kubina.
Herr Oberst, Sie haben eben noch mal betont, dass Eurofighter durchaus ein geeignetes Mittel zur Drohnenabwehr sei, unabhängig vielleicht auch von Kostenerwägungen. Wenn dem so ist, müsste man dann nicht auch im Hinblick auf die Vorfälle letzte Woche in Polen konstatieren, dass die NATO an der Stelle schlichtweg eine Einladung an Putin ausgesprochen hat, wenn doch nur ein paar von den Drohnen vom Himmel geholt werden, von etwa 19, das dann nochmal und auch in größerem Umfang zu versuchen. Warum ist das Bündnis da nicht massiv reingegangen und hat nicht alle Drohnen vom Himmel geholt? Vielleicht auch an Herrn Mayer die Frage, ob das die Konsequenz für künftige Vorfälle dieser Art sein müsste und ob man sich im Bündnis auch dafür stark macht, dass eine Reaktion entsprechend erfolgen würde beim nächsten Mal.
Zuerst, ich habe nicht davon gesprochen, dass der Eurofighter ein geeignetes Mittel für Drohnenabwehr ist. Ich habe gesagt, dass gewisse Ziele mit einem Eurofighter bekämpft werden können und dass wir Drohnen nicht als Allgemeinbegriff von der 200-Gramm-Drohne bis zum 5-Tonnen-Luftfahrzeug fassen können. Das um mal das Wording ganz klar zu ziehen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich zu den Vorfällen, die über Polen passiert sind, nicht im Detail sprechen kann, weil die Informationen, wo, was, wie, was genau passiert ist, der Geheimhaltung unterliegen. Aber insgesamt, um mal rausgezoomt und unabhängig von den Vorfällen in Polen, möchte ich klarstellen, dass ein Abschuss immer unter Wahrung der Einsatzregeln erfolgen muss. Immer. Und diese Einsatzregeln beinhalten zum Beispiel, es ist unabhängig von den Vorfällen in Polen, beinhalten auch zum Beispiel die Vermeidung von Kollateralschäden. Und die Sinnhaftigkeit, wann macht ein Abschuss Sinn und wann macht er keinen Sinn. Und zwar nicht nur bezogen auf die Mittel, die ich in dem Moment zur Verfügung stehen habe. Also nur, wenn eine geringe Anzahl abgeschossen wurde, damit meine ich vorfallunabhängig, muss es nicht sein, dass der Abschuss nicht möglich gewesen wäre. Sondern wir reden immer davon, dass auch die Luftfahrzeugbesatzungen und die NATO-Kommandostruktur immer die Einsatzregeln und die sogenannten Rules of Engagement, also abwägt, Kosten, Nutzen und Gefahren und Risiken. Das möchte ich mal allgemein nur mal darstellen, und zwar nicht auf die Vorfälle in Polen bezogen, weil ich dazu nicht im Detail sprechen kann.
Ich will nochmal auf die Worte des Bundeskanzlers verweisen, der gesagt hat, die NATO-Abwehr hat funktioniert. NATO-Kräfte vor Ort haben schnell reagiert und Bundesgebiet geschützt. Klar ist aber auch, das hat Herr Müller auch gesagt, dass natürlich die Dinge auch detailliert ausgewertet werden, Abläufe und Verfahren und auch die Erkenntnisse sind natürlich vertraulich. Klar ist aber auch, wo Optimierung erforderlich ist, wird dies auch umgesetzt. Ja? Das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Wir lernen natürlich auch jederzeit aus diesen Provokationen und die machen uns am Ende auch stärker, weil wir Konsequenzen ziehen.
Dann habe ich auf der Liste zu dem Thema, Herr Jessen war noch.
Ja, Herr Müller, können Sie uns vielleicht doch etwas sagen? Welche Drohnentypen über Polen in der vergangenen Woche, wo zum Einsatz kamen, abgeschossen wurden? Und B, mit welcher Munition oder welchen Kampfmitteln diese Abschüsse erfolgte? Hintergrund ist ja auch eine Kostenfrage. Die einfachen Drohnen kosten, glaube ich, 50.000 Euro pro Stück. Wenn eine Luft-Luft-Rakete von einem Abfangjäger eingesetzt wird, dann kostet das 1 bis 2 Millionen nach meiner Kenntnis pro Rakete. Das heißt, besteht da nicht eine Disparität insofern, dass der, der die Drohnen Richtung Polen geschickt hat, sozusagen die Abwehrkräfte in ein finanziell sehr aufwendiges und verlustreiches Unternehmen führt?
Zur ersten Frage habe ich mich letzte Woche geäußert, kann ich leider nicht, da ich die Lageinformationen, die wir natürlich über die Bündnispartner teilen, nicht veröffentlichen kann. Dazu kann sich, wie ich letzte Woche gesagt habe, maximal die NATO und die polnischen Behörden äußern. Zur zweiten Frage muss ich wieder rauszoomen. Auch da kann ich nicht darüber sprechen, mit was wir abgeschossen wurde, weil wir als Nation ja beim, bei der eigentlichen Bekämpfung nicht beteiligt waren. Das haben wir letzte Woche ja ganz klar dargestellt. Nach meiner Kenntnis, und jetzt rede ich wieder Unterschied zwischen 200-Gramm-Drohne und 5-Tonnen-Modell, und deswegen zoome ich wieder raus und rede nicht über die Vorfälle in Polen, können Sie natürlich ein Luftfahrzeug mit dem Waffenmix, der ein moderner Kampfjet bietet, also von der Rakete bis hin zur Gun, also bis zur Maschinenkanone an Bord bekämpfen, wo Sie dann die Möglichkeit haben, je nach Geschwindigkeit und Größe des Zielobjektes gegebenenfalls eben nicht auf eine Rakete zuzugreifen und eben nicht auf diese hohen Werte, die Sie gesagt haben, sondern dass Sie sagen, Sie können die Bordkanone nutzen und das Ziel abschießen. Aber das war jetzt, wie gesagt, nur im Allgemeinen verfasst.
Ja, auf der anderen Seite werden ja inzwischen über soziale Medien und auch über das polnische Fernsehen, glaube ich, Bilder der abgeschossenen Drohnen veröffentlicht. Aus denen lassen sich Rückschlüsse zu, dass es sich um Shahed-ähnliche Drohnen der mittleren Größe handelt, also Spannweite 2,5 Meter oder so, die aber billig zu bauen sind. Wenn man das unterstellt, ist dann, sind dann die NATO-Kräfte, zu denen auch Deutschland gehört, nicht doch in der Bredouille, was den Aufwand bei der möglichen Abwehr solcher Fluggeräte bedeutet?
Nochmal, ich kann nicht kommentieren, welche Typen es sich gehandelt haben könnte, das müssen andere tun. Ich habe ja aber am Freitag, glaube ich, auch sehr offen dargestellt, natürlich haben wir Nachholbedarf in der Drohnenabwehr. Und zwar über dieses ganze Spektrum, 200 Gramm bis 5 Tonnen, haben wir natürlich Drohnen, die wir auch mit Bordkanonen von Luftfahrzeugen nur schwer abfangen können. Allein weil die Geschwindigkeit, die Annäherungsgeschwindigkeit zwischen einem fliegenden Luftfahrzeug, also der Abfangjäger, und der Drohne einfach sehr, sehr hoch wäre und die Wahrscheinlichkeit, dort einen sauberen Treffer zu setzen, auch sehr gering wäre. Hier kommt dann der sogenannte Nah- und Nächstbereichsschutz zu tragen, wo wir mit Modellen wie zum Beispiel dem Sky Ranger oder eben anderen bodengestützten Systemen unsere Fähigkeiten erweitern wollen. Das ist ganz klar und das betrifft mehrere NATO-Staaten. Es gibt dort diverse Initiativen, am Freitag habe ich es dargestellt, dort ist Bewegung drin, dort wird auch noch einiges passieren, da bin ich sicher und das werden wir sicherlich in der Zukunft auch sehen, aber verschweigen tun wir das nicht, dass wir dort natürlich Handlungsbedarf haben. Aber nochmal, Drohne ist nicht Drohne und deswegen ist Bewertung nicht pauschal zu setzen.
Dann Herr Rinke mit der Erweiterung, glaube ich, zur Ukraine.
Genau, anderer Aspekt des Ukraine-Konflikts und nochmal Nachfrage nach Sanktionen, Herr Mayer. US-Präsident Trump hat sich ja theoretisch bereit erklärt, jetzt auch Sekundärsanktionen gegen China und Indien zu erlassen, wenn die Europäer ebenfalls hohe Zollsätze auf diese Länder heben, die russische fossile Energie einkaufen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung dazu eine formelle Antwort schon hat und möglicherweise auch nach Washington übermittelt hat.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das als formelle Antwort akzeptieren, aber ich kann definitiv sagen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, den Sanktionsdruck nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern ihn auch weiter hochzufahren auf Russland. Der Grund ist, dass wir in den vergangenen Wochen ja sehr stark gesehen haben, dass trotz der wirklich umfassenden Friedensbemühungen der Amerikaner, aber auch der Europäer und der Ukraine selbst, es offensichtlich kaum oder keine Bewegung auf russischer Seite gegeben hat. Deshalb arbeiten wir als Europäer mit Hochdruck an einem weiteren Sanktionspaket, wo wir nochmal obendrauf satteln zu dem, was wir ohnehin schon in den vergangenen Jahren verabschiedet haben. Uns ist dabei wichtig, wenn es darum geht, den Sanktionsdruck zu erhöhen, eine enge Abstimmung zwischen EU und US- bzw. G7-Sanktionen zu erreichen, dass da ein Stück weit eine Gleichläufigkeit passiert. Darauf fokussieren wir uns.
Genau, und genau deswegen hatte ich nachgefragt, von den USA möchte man, dass die Sekundärsanktionen gegen China und Indien nun auflegen, dann wäre doch eigentlich der logische Schritt, dass die EU und Deutschland das auch machen.
Es gibt, wenn man genau in die Sanktionspakete reinschaut, auch jetzt ja schon Möglichkeiten, da tätig zu werden, unter anderem auch gegen Unternehmen, die weiterhin dort aktiv sind. Wie gesagt, unser Fokus liegt jetzt erstmal komplett darauf, auf dem 19. Sanktionspaket. Daran liegt natürlich federführend bei der EU-Kommission, aber daran beteiligen wir uns als Deutschland natürlich sehr, sehr intensiv und begleiten den ganzen Prozess auch konstruktiv.
Herr Esipov?
Zum 19. Sanktionspaket, der jetzt in Vorbereitung sich befindet. Am Freitag hieß es hier in dem Raum, dass in diesem Zusammenhang sehr viele Ideen kursieren. Manche sind richtig und manche sind falsch. Meine Frage ist, aus der Sicht der Bundesregierung wäre eine weitere europaweite und vielleicht einheitliche Einschränkung oder gar Aussetzung der Vergabe von Schengen-Visa-Kategorie C an die russischen Staatsbürger eine richtige Idee oder eine falsche?
Wie gesagt, da die Vorbereitungen auf dieses 19. Sanktionspaket jetzt laufen und die Gespräche da auch intern laufen, möchte ich jetzt zu einzelnen Maßnahmen, Ideen oder wie man es auch mal bezeichnen möchte, jetzt öffentlich nicht Stellung nehmen. Das machen wir hinter verschlossenen Türen, bereiten uns vor. Aber man kann sicher sein, dass das, was wir da als 19. Sanktionspaket hoffentlich sehr bald kommen werden, eine Wirkung entfalten wird und auch von Russland gesehen und auch gespürt wird.
Welche Wirkung erwarten Sie denn von dieser Maßnahme in Bezug auf Schengen-Visa-Kategorie C? Was ist das Ziel? Was ist die erhoffte Wirkung?
Die erhoffte Wirkung ist, dass der politische und auch der wirtschaftliche und der Sanktionsdruck auf Russland weiter hochgefahren wird. Denn unser Ziel ist, dass Russland diesen brutalen Angriffskrieg einstellt, dass wir zu einem Waffenstillstand kommen und dass wir absehbar auch das, was Donald Trump und auch die Europäer gemeinsam mit der Ukraine vorbereitet haben, nämlich einen Weg zu einem wirklich langfristigen, nachhaltigen Frieden, dass dieser eingeschlagen wird. Das ist der Grund für unsere Sanktionen und gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass das, was Russland tut, nicht ohne Folgen bleiben kann.
Dann wechsle ich erneut das Thema. Ein Stichwort war noch Bundesamt für Verfassungsschutz. Herr Fechtner.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Scheinbar soll ja Vizepräsident Sinan Selin künftig die Leitung der Behörde übernehmen. Warum hat die Entscheidung so lange gedauert? Frage geht ans BMI.
Also zum einen zur Frage der Nachbesetzung haben wir uns ja hier mehrfach geäußert. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Die Medienberichte über die Personalie, die Sie genannt haben, haben wir zur Kenntnis genommen. Ich habe Ihnen aber hier noch nichts anzukündigen.
Dazu standen noch mehr auf meiner Liste. Hat sich das mit dieser Antwort erledigt? Oder Herr Kubina?
Ich würde da doch gern noch nachhaken. Sie wollen dazu jetzt erstmal nichts sagen. Heißt das, Sie dementieren diese Berichte oder Sie sagen einfach nichts?
Wir haben die Berichte zur Kenntnis genommen und wir werden über die Nachbesetzung oder Besetzung an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz zu gegebener Zeit informieren.
Dann vielleicht so, wäre denn Herr Selin angesichts seiner langjährigen Erfahrung beim Bundesamt und auch in anderen Behörden, auch in Ihrem Haus, fachlich ein geeigneter Kandidat? Könnten Sie sich das gut vorstellen?
Also Herr Selin hat ja gemeinsam mit der Vizepräsidentin Frau Willems in den letzten Monaten das Bundesamt für Verfassungsschutz geleitet. Und aus Sicht des BMI gab es daran nichts auszusetzen.
Dann mit einem Blick auf die Uhr. Ich schaue auf meine Liste. Ich habe jetzt noch Herrn Rinke mit mehreren Themen, den Kollegen Dort und Herrn Nils und Herrn Fechtner, wenn ich das richtig sehe. Dabei würde ich es dann gerne bewenden lassen. Herrn Rusch auch noch, sorry, tatsächlich. Dann versuchen wir das alles noch zu schaffen und beginnen bei den Kollegen.
Haselrieder, ZDF Frontal. Ich habe eine Frage an Herrn Mayer zur Sportpolitik. Gerade läuft die WM in Tokio, die Leichtathletik-WM. Nach unseren Recherchen zu sexuellem Missbrauch hat jetzt der Präsident des Niedersächsischen Leichtathletikverbands, Herr Schünemann, einen Brief ans Bundeskanzleramt geschrieben, an die Sportministerin, und fordert die Einführung einer Safe-Sport-Liste, wo Trainer verzeichnet sind und Grenzüberschreitungen von Trainer auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Wie steht die Bundesregierung zu diesem Vorschlag?
Wir haben grundsätzlich die Berichterstattung rund um diesen Fall und diese Fälle natürlich zur Kenntnis genommen und werden sicherlich auch zu gegebener Zeit dazu nochmal auch kommunizieren. Der konkrete Vorschlag ist mir offen gesagt nicht bekannt. Insofern kann ich hier leider keine Stellung zu nehmen.
Nachfrage? Noch eine Nachfrage. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat in dem Zusammenhang auch gefordert, Vereinen und Verbänden notfalls Mittel zu kürzen, falls sie ihre Strukturen nicht ändern, um Athletinnen besser zu schützen. Wie steht da die Bundesregierung dazu und was tun Sie dafür, um Athletinnen hier besser zu schützen?
Sport muss ein sicherer Ort sein. Das gilt ganz grundsätzlich, aber es gilt natürlich insbesondere auch, wenn Minderjährige und Kinder davon betroffen sind. Das ist unmissverständlich so. Und insbesondere Übungsleiter, Verantwortliche, Trainer, aber eben auch Verbände haben eine ganz hohe Verantwortung, das auch sicherzustellen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei Herrn Nils.
Ja, eine Frage zur Konferenz in Doha, beziehungsweise rückblickend wegen der Attacke letzte Woche. Wie sieht die Bundesregierung, Herr Hinterseher, Herr Mayer, die Rolle Katars, die künftige als ja auch hier willkommen geheißener Vermittler? Geht das überhaupt noch, wenn ein hauptsächlicher Teilnehmer solcher Vermittlungen, nämlich Israel, zwei andere bombardiert, einmal den, der mitmachen soll und überzeugt werden soll, sich anders zu verhalten, und den Hauptvermittler Katar ebenfalls auch bombardiert hat? Wie sehen Sie da diese Zukunft Katars als Mediator?
Ja, ich möchte noch mal betonen, dass die Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität Katars nicht akzeptabel ist aus Sicht der Bundesregierung. Wir haben unsere Solidarität mit Katar an dieser Stelle auch deutlich gemacht. Wir unterstützen uneingeschränkt die zentrale Rolle, die das Land neben Ägypten und den Vereinigten Staaten weiterhin in den Vermittlungsbemühungen zwischen Israel und der Hamas spielt.
Zusatzfrage, es ist ja am Rande dieser andauernden Konferenz in Katar auch die Gründung einer Art NATO angeregt, angesprochen worden, nicht als Beschlussvorlage, aber immerhin. Gibt es da auch eine Reaktion wegen der aufziehenden Gefahren und der Befürchtung, dass es kein Einzelfall seitens Israel gewesen sein könnte?
Ja, Sie wissen ja, dass dieser Gipfel, der jetzt in Doha stattfindet, ein gemeinsamer Gipfel der Arabischen Liga und der Organisation Islamischer Staaten ist. Das umreißt den Teilnehmerkreis, und ich glaube, zunächst einmal muss dieser Teilnehmerkreis sich jetzt auch auf eine gemeinsame Position einigen, und darüber möchte ich von dieser Stelle natürlich nicht spekulieren, wie diese Einigung unter den Teilnehmern aussieht.
Dann ein neues Thema, Herr Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Mayer. Der Besitzer der Plattform X, Elon Musk, hat sich geäußert zur britischen Innenpolitik und hat da einen Tweet abgesetzt, den viele als Aufforderung zur Gewalt an britische Neonazis interpretiert haben. Wir haben diese Debatte über umstrittene Musk-Äußerungen früher schon mal gehabt, und das war immer verbunden mit der Frage, ob die Bundesregierung noch auf dieser Plattform bleiben kann angesichts dieser Äußerung. Deswegen die Frage, wie beurteilt die Bundesregierung diese Äußerung, und hat das irgendwelche Konsequenzen für die Präsenz auf der Plattform?
Ja, ich werde von der Stelle sicherlich nicht Elon Musk den Gefallen tun, seine Tweets zu kommentieren.
Das heißt, es ist okay und es bleibt, wie es ist.
Ich kommentiere seine Tweets nicht. Das möchte ich klar sagen. Wenn Sie grundsätzlich fragen, wie die Bundesregierung über ihre Arbeit berichtet und kommuniziert. Sie wissen ja, dass wir auch einen gesetzlichen Auftrag haben, die Öffentlichkeit über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren. Und das tun wir auf verschiedenen Kanälen, wo wir eben auch Bürgerinnen und Bürger antreffen.
Herr Jessen dazu?
Ja, in diesem Kontext, die US-Administration erwägt ja Pläne, die Visa für ausländische Journalisten, auch Deutsche, drastisch zu verkürzen, bis auf wenige Monate Gültigkeit jeweils nur. Wie bewertet die Bundesregierung das und was bedeutet es für die Wahrnehmung einer freien Berichterstattung aus den USA, auch durch deutsche Journalisten?
Ja, Sie, Herr Jessen, Sie wissen, dass wir uns auch hier in der Vergangenheit mehrfach zur Visapolitik geäußert hatten. Klar ist, dass die Vereinigten Staaten ihre Einreisebestimmungen, ihre Visapolitik selbstständig gestalten, souverän, entsprechend ihrer innen- und außenpolitischen Prioritäten. Aber wir beobachten natürlich diese Entwicklung in den USA bezüglich der Visapolitik. Wir versuchen dort auch unterstützend tätig zu werden, wo das dann gefragt oder möglich ist. Für die geplanten Regelungen, die Sie ansprechen, glaube ich, gibt es noch eine Kommentarfrist, soweit ich das weiß. Da sind wir mit dem Department of Homeland Security oder das Department of Homeland Security möchte dort, sag ich mal, weitere Umsetzungspläne veröffentlichen. Entsprechend sind wir natürlich in Kontakt mit der US-Seite, um abzuschätzen, wie diese Regelungen dann aussehen würden. Ansonsten gilt leider, was ich sonst hier auch immer sagen muss, das sind vertrauliche Gespräche und da kann ich Ihnen natürlich keine Einzelheiten daraus nennen.
Ja, aber was bedeutet es denn, wenn statt 5 Jahre Visumdauer auf einmal nur noch 8 Monate gewährt werden, dann ist man wieder draußen. Sie müssen noch eine Einschätzung haben, was das für die journalistische Berichterstattung bedeutet. Unabhängig von einer Kommentarzeit. Das ist ja eine gravierende Veränderung.
Ja, ich glaube, es liegt nahe, dass diese Dauer eine objektive Verschlechterung ist. Und deswegen versuchen wir uns ja einzusetzen, damit es dazu nicht kommt und nutzen entsprechend die Kanäle, die uns offen stehen, um das zu kommentieren.
Herr Rinke.
Eine Nachfrage. Es gibt ja auch vom früheren US-Botschafter in Deutschland die Aufforderung, an die Regierung, dass sie Arbeitsvisa für bestimmte deutsche Journalisten entzieht, wegen umstrittener Äußerungen zu der Ermordung von Herrn Kirk. Ist die Bundesregierung oder das Auswärtige Amt bezüglich dieser Fälle in Kontakt mit den US-Behörden?
Ich glaube, wir haben auch dort, und da gilt vermutlich analog, was wir zu Herrn Musk gesagt haben, die Äußerungen gesehen, die Herr Grenell als Privatperson getätigt hat. Ich möchte die von dieser Stelle nicht weiter kommentieren.
Dann wechseln wir das Thema. Ich habe jetzt auf der Liste nochmal Herrn Fechtner, Herrn Rusch und Herrn Rinke. Wenn eine der Fragen bis Mittwoch Zeit hat, dann wäre ich über einen Hinweis dankbar, weil wir sind schon weit vorangeschritten in der Zeit. Herr Fechtner?
Vielen Dank. Frage zu Syrien ans AA. Dort stehen die ersten Parlamentswahlen seit dem Sturz von Assad an. Wie schätzt denn die Bundesregierung das Wahlformat mit Blick auf den erhofften Demokratisierungsprozess im Land ein?
Ja, es gibt mir vielleicht die Möglichkeit, noch mal ein bisschen weiter einzuordnen. Diese Wahlen zur Volksversammlung, die im September auf Grundlage der neuen Verfassungserklärung von März dieses Jahres durchgeführt werden sollen, stellen jetzt erstmal einen sehr wichtigen Schritt dar im politischen Übergangsprozess in Syrien. Bei dieser Wahl sollen ja 2/3, das sind ungefähr 140 Abgeordnete, indirekt oder regional über Wahlgremien gewählt werden. Und das restliche Drittel durch den Präsidenten bestimmt. Es wird natürlich maßgeblich auch davon abhängen, wie der Präsident oder Übergangspräsident seine Möglichkeit nutzt, das restliche Drittel dieser Abgeordneten dann direkt zu ernennen. Wir sind in Gesprächen mit der syrischen Übergangsregierung und setzen uns regelmäßig für die politische Teilhabe ein aller Bevölkerungsgruppen, vor allem der Minderheiten. Und wir betonen die Bedeutung von inklusiven Wahlen als Voraussetzung, die geschaffen werden muss, um zu einem friedlichen und stabilen System in Syrien zu kommen. Aber Sie können sich vorstellen, es ist ein Meilenstein für die syrische Politik, diese Wahlen abzuhalten nach 13 Jahren Krieg. Und wir werden den Wahlprozess natürlich an der Transparenz, an der Breite der Beteiligung, ganz unabhängig von Ethnie, Geschlecht oder Religion, dann messen.
Jetzt sprachen Sie die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an. Nun dürfen die Menschen in Suwaida und scheinbar auch in einigen Kurdenregionen erstmal wegen Sicherheitsbedenken nicht mitwählen. Können Sie die Begründung der Zentralregierung da nachvollziehen?
Ich habe Ihnen ja die Maßgabe gesagt, nach der wir unsere Maßstäbe an diesen Prozess anlegen, nämlich ein möglichst inklusiver Prozess. Und im Rahmen dessen würden wir natürlich oder sind mit der syrischen Übergangsregierung im Gespräch, um das möglichst zu verwirklichen.
Herr Rusch mit einem neuen Thema?
Ja, eine Frage ans Bauministerium. Es fand direkt vor der Regierungspressekonferenz eine Pressekonferenz vom Verband Bauindustrie statt. Deshalb die Frage, er kritisiert, dass das System Wasserstraße mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für 2026 komplett unterfinanziert sei, obwohl den Ministerien eine Liste an baureifen Projekten vorliege. Und statt Kürzungen fordert er mindestens 2 Milliarden Euro mehr an Investitionen. Und auch beim Bundesfernstraßenbau sieht ja beim neuen Haushaltsentwurf, da sind ja 250 Millionen Euro mehr geplant, aber im Bedarf sind 700 Millionen Euro. Deshalb meine Frage, wie kommen die Verkürzungen bei den Geld für den Wasserstraßen und die Finanzierungslücke bei den Fernstraßenbau zustande? Und ist es richtig, dass mit dem Sondervermögen Brücken nur saniert, aber nicht neu gebaut werden können?
Vielen Dank, da würde ich einmal ans Verkehrsministerium abgeben.
Ja, danke. Also auch für die Gelegenheit, hier einmal Stellung nehmen zu können. Ich bitte um Verständnis, dass ich Zahlen heute in Anbetracht der Tatsache, dass der Bundeshaushalt 25 noch nicht beschlossen ist, nicht kommentieren kann. Es ist grundsätzlich aber so, dass sich das Verkehrsministerium bei den Haushaltsverhandlungen sowohl für den Haushalt 25 als auch für den Haushalt 26 und das Sondervermögen intensiv für eine adäquate finanzielle Ausstattung aller Verkehrsträger eingesetzt hat. Wie Sie vielleicht dem Interview des Ministers am Wochenende entnehmen konnten, ist es so, dass wir aber insbesondere mit Blick auf den Neu- und den Ausbau Nachbesserungsbedarf sehen und uns deshalb weiterhin intensiv dafür einsetzen werden. Gleichzeitig ist auch klar, dass wir mit dem Sondervermögen insbesondere einen neuen finanziellen Weg aufgezeigt haben, wie man eben den großen Herausforderungen, vor denen die Investition oder die Infrastruktur in Deutschland steht, begegnen kann. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie man schnellstmöglich diese Mittel auch auf die Straße und in die Schiene bekommt.
Und Brückenneubau sind mit dem Sondervermögen auch möglich, oder?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Prämisse, unter denen dieser aktuelle Haushalt steht, eben Erhalt vor Neubau ist, weil wir eben einen großen Nachholbedarf haben, was die Sanierung der Bauwerke betrifft. Das hängt eben damit zusammen, dass viele Bauwerke zeitgleich, insbesondere in den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurden und demnach jetzt ihr Fälligkeitsdatum erreichen. Deswegen müssen wir hier sehr viel sanieren, aber wir schauen uns eben auch an, wie wir den Neu- und Ausbau auch bei den Brücken bewältigen können. Aber im Vordergrund steht hier auch, was den Bedarf angeht, die Sanierung.
Wenn ich aus dem Fenster sehe, sind Sie uns vielleicht sogar dankbar, wenn wir Sie noch für das letzte Thema von Herrn Rinke in diesem trockenen Saal festhalten. Und dann gibt es noch eine Nachlieferung aus dem Verteidigungsministerium. Und dann sind wir tatsächlich heute am Ende. Herr Rinke.
Geht aber ganz schnell. Eine Frage ans Finanzministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es konkrete Pläne gibt, für Personengesellschaften ein eigenes Unternehmenssteuerrecht zu schaffen. Das ist früher schon mal eine Diskussion gewesen. Jetzt haben mehrere führende Unionspolitiker das Thema wieder angestoßen mit Blick auf mögliche Änderungen bei der Erbschaftssteuer. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, können Sie uns sagen, ob es da irgendwelche Planungen gibt, ein eigenes Unternehmenssteuerrecht für Personengesellschaften zu schaffen?
Das müsste ich Ihnen nachreichen. Da bitte ich um Verständnis. Ich schaue, dass ich Ihnen das noch möglichst schnell nachreiche. Aber grundsätzlich, weil Sie eben die Erbschaftssteuer ansprach, handelt es sich dabei erstmal um eine politische Debatte.
Danke.
Und zu der eben gestellten Frage habe ich bereits die Nachlieferung erhalten.
Nein.
Gibt es keinen neuen Stand.
Das ging tatsächlich fix. Danke. Und dann hat Herr Müller noch eine Nachreichung oder Nachlieferung.
Genau, die Pferde lassen mir keine Ruhe. Die Nachreiche, erstens war ich unsauber. Also wir haben Pferde in der Bundeswehr. Ein kleiner Teil der Tiere beim Tragtierwesen sind Haflinger. Das gehört also zu den Gebirgsjägern, wie besprochen. Und das andere, die Heeresaufklärertruppe beschäftigt sich lokal einzelne Einheiten, auch mit dem Thema, aber mehr im Sinne von Erfahrungsaustausch und Gedankenaustausch mit Partnern, wo eben diese Tiere zu diesen Zwecken eingesetzt werden. Und dabei ist es auch belassen. Also es gibt keine Prüfung, es gibt kein Projekt, es gibt keine Planung bei der Heeresaufklärertruppe wieder, Heeresaufklärungstruppe, die Pferde wieder einzuführen. Es ist auch kein Rüstungsprojekt.
Dann sind wir am Ende der heutigen Regierungspressekonferenz. Vielen Dank und bis Mittwoch.
Dankeschön.